Die Hitradio Antenne 1 Talknacht. Jetzt Inside LKA.
Der True Crime Podcast mit Nico Auer und Patrick Seidel.
Ja, heute Nacht sprechen wir über einen der schlimmsten Mordfälle hier bei uns in Baden-Württemberg, den Zementmord.
Jetzt sollten wir natürlich erstmal noch klären, was ist denn der Zementmord überhaupt? Für alle, die Folge 1 nicht gehört haben, ganz kurz. Ist ein grausamer Mord an Yvonne Schneider.
Aus Rommelshausen im Rems-Murr-Kreis.
Genau, der unter den perfidensten Vorwänden rausgelockt wurde. Und da wurde er dann brutalst zusammengeschlagen. Ja. Und eben an diesen Verletzungen, an diesen grausamen Baseballschlägen ist er dann gestorben. Seine Leiche wurde zerteilt, einbetoniert und in den Neckar versenkt.
Genau.
Und jetzt sprechen wir mit unserem Lieblingskollegen
Gut,
Chris Fleischhauer.
Gut, dass du es noch gemerkt hast.
Mit unserem lieben Kollegen Chris Fleischhauer, der als erster Journalist am Tatort war.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir haben uns nämlich gedacht, wir wollen mal den anderen Blick wagen. Ja. Nicht den Ermittlerblick, sondern tatsächlich den journalistischen Blick. Und Nico hat es gerade gesagt, du warst als einer der ersten vor Ort an diesem Tatort.
Ja, ich muss vielleicht mal kurz erklären, ne? Also ich war damals noch fürs Fernsehen tätig und wir haben damals auch einen Anruf bekommen. Also man hat ja so seine Spezialisten, die sehr eng auch mit der Polizei verwoben sind und haben dann das, was ihr gerade gesagt habt, ne? Bescheid bekommen, dass in dieser Wohnung was ist. Und das ist ja bei uns dann immer so die Frage, okay, ne? Wenn natürlich die Spurensicherung irgendwo vor Ort ist, dann handelt es sich in manchen Fällen ja dann doch um den Mord und dann ist man erstmal natürlich alarmiert und dann haben wir gesagt, naja, jetzt fahren wir mal raus und gucken mal, was da ist. So.
Aber hast du schon gedacht, also wusstest du schon, da ist eine Geschichte dahinter oder hast du gesagt, wir fahren jetzt erstmal hin und schauen mal?
Wir waren damals eigentlich immer so, dass wir gesagt haben, wir fahren mal hin und gucken mal, ne? Manchmal ist es ja dann auch nichts, manchmal stellt sich es ja auch heraus, dass vielleicht einfach nur jemand verstorben ist, aber man nicht weiß, wie der zu Tode gekommen ist und deswegen sind dann auch Ermittler und Spurensicherung vor Ort, aber da war es dann irgendwie schon so ein bisschen klar, weil das Aufgebot der Spurensicherung wohl doch recht hoch war und deswegen haben wir gesagt, da fahren wir jetzt raus. Und ich war sowieso immer Feuer und Flamme, also Mord und Totschlag war immer genauso meins, dass ich mich immer da freiwillig gemeldet habe, gesagt, ich fahre und bin dann damals mit meinem Kamerateam los und wir sind dort angekommen. Es war gerade der Moment, als die Ermittler abgerückt sind. Also es war dann wirklich schon abends an diesem besagten Montag. Und dann haben wir natürlich erstmal geguckt, okay, was ist hier eigentlich, ne? Und dann haben wir uns, weil das war ja ein Mehrfamilienhaus und wir mussten dort bei den Nachbarn klingeln, um überhaupt in diesen Flur reinzukommen, weil das natürlich alles verschlossen war. Und dann hat uns jemand die Tür aufgemacht und dann sind wir rein. Und das war so der Moment, den ich, glaube ich, also geruchstechnisch nie vergessen werde, weil es einfach
bestialisch
schon widerlich war.
Ja.
Also. Da können wir übrigens auch nochmal beim Volker Zeiss reinhören. Das hat er auch nochmal uns gesagt, wie dieser Gestank wahrgenommen worden ist. Wir hören mal rein.
Also die Anwohner haben einen Verwesungsgeruch angenommen aus dieser Wohnung und wir fanden einen Betonkubus und viele Spuren von Zement. Und das hat letztendlich auch zu dieser Bezeichnung, dieser Soko in der ersten Phase geführt, was sich aber nach ein, zwei Tagen nicht mehr ändern lässt.
Verwesungsgeruch. Kannst du das bestätigen?
Ja, also wenn man das noch nie gerochen hat, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das sich anfühlt. Also es ist wirklich so ein beißender, stechender Geruch, der mit eigentlich nichts vergleichbar ist. Also man merkt halt, es ist auch so leicht süßlich und es ist einfach widerlich. Und das war so der erste Moment, als wir diesen Flur betreten haben, dass uns dieser Geruch entgegenkam und man das wirklich sehr stark wahrgenommen hat. Und dann haben wir natürlich halt gesucht, okay, wo ist da was? Wir sind relativ schnell auf eine Wohnungstür gestoßen, die dann entsprechend versiegelt worden ist, ne, wo das Siegel draußen dran war. Das sind dann auch die Bilder, die man dann natürlich auch mitnimmt, ne, die man dem Zuschauer auch zeigen will. Und wir wussten zu dem Moment, in dem Moment ja gar nicht, was ist hier eigentlich wirklich passiert, ne? Weil die Polizei war ja da mitten in den Ermittlungen, die haben ja gerade angefangen. Für uns war das natürlich frisch, ne? Wir stehen vor einer Wohnung, die versiegelt ist. Was ist hier eigentlich passiert? Aufgrund des Verwesungsgeruchs war uns natürlich halt schon klar, okay, irgendwas ist hier. Ne? Und dann hat man da natürlich halt alles mal abgefilmt, hat, das war immer so die leidvolle Aufgabe, bei den Nachbarn geklingelt und versucht da irgendwo noch Töne herzubekommen oder mal nachzufragen, ob jemand was mitbekommen hat. Das waren dann so die Momente, mit denen wir uns dann erstmal zufrieden geben mussten und wir dann zurück in den Sender gefahren sind und dann versucht haben, über die Polizei was rauszufinden, was im ersten Moment nicht wirklich einfach war, weil die ja über nichts gesprochen haben. Ja. Also das war dann genau der Punkt der Ermittlung und man hat dann immer gesagt, nein, aus ermittlungstaktischen Gründen können wir dazu jetzt nichts sagen und deswegen steht man erstmal mit eigentlich nichts da und dann überlegt man sich, okay, ist das jetzt eine Meldung wert? Wir haben ja noch nichts, wir haben und müssen dann irgendwie gucken und haben das dann natürlich halt geschoben bis zu dem Zeitpunkt, dass die Polizei dann irgendwann eine erste Pressemitteilung rausgegeben hat, in der ja schon so ein bisschen klar wurde, okay, was ist da jetzt eigentlich passiert?
Gleich geht's weiter mit Inside LK, dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
I woke up with the sun on my face. Another chance to run my race. The rhythm of life, it's calling me a simple song. Clap your hands, move your feet. Oh, oh, let's keep it easy. Oh, life's so breezy. Oh, life's so breezy. Don't need much, just a little time. Shines. Every moment's a chance to play. Turn the volume up. It's a brand new day. Oh, oh, let's keep it easy. Oh, oh, life's so breezy. Sing it loud, feel the beat. Clap your hands, move your feet. Oh, oh, let's keep it easy. Oh, life's so breezy. Ride the wave, enjoy the ride. No worries now, just be free. This is how it's meant to be. Oh, oh, let's keep it easy. Oh, oh, life's so breezy. Sing it loud, feel the beat. Clap your hands, move your feet. Oh, oh, let's keep it easy. Oh, life's
so breezy. So sing with me under the sun. Life's a party and we've just begun. Oh,
weiter geht's mit Inside LKA,
dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Es war an einem späten Montagnachmittag, als die Polizei zu einer Wohnung im Stuttgarter Osten gerufen wurde. Ein beißender Geruch zog sich durch das Wohnhaus. Unser Kollege Chris Fleischhauer war als erster Journalist am Tatort.
Aber bevor wir gleich zur Pressemitteilung kommen, du hast gesagt, ihr habt euch bei den Nachbarn mal umgehört. Ich meine, wir befinden uns im Stuttgarter Osten in einem Mehrfamilienhaus. Im Zweifel kennt man die Nachbarn nicht mal, aber was haben euch die Nachbarn denn gesagt? Haben die irgendwas gehört, gesehen, irgendwie sonst was?
Es ist schon mal so, dass in so einer Situation ja relativ viele A, noch nicht mal die Tür aufmachen, B, natürlich grundsätzlich ein bisschen vorsichtig sind, also man hält nicht gleich drauf, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich zum Kameramann sage, mach mal die Kamera an und halt drauf und ich klingle, wir machen hier einen Überraschungsbesuch, sondern man ist da natürlich auch sehr vorsichtig, weil man ja auch selbst nicht weiß, was eigentlich ist. Und da war es so, dass uns die meisten nicht aufgemacht haben, also es hat uns damals, ich kann mich noch erinnern, eine ältere Dame aufgemacht und die dann aber auch nicht wirklich was sagen konnte, ne? Die nur gesagt hat, ja, wir riechen das hier schon seit Tagen und haben das dem Hausmeister gemeldet. Und der war das ja wohl auch, der dann auch der Polizei gemeldet hat, dass da Verwesungsgeruch ist und dass man da mal gucken müsste. Aber ansonsten, wie gesagt, ne, also wir waren am Ende dann halt schon sehr leer, was das betrifft.
Das ist immer sehr also ich kenne das ja auch, wenn man tatsächlich dann irgendwie jemanden erreichen möchte, der irgendwas möglicherweise gesehen hat.
Ja.
Und man hat die Hoffnungen, ah, oh, da ist jetzt ein Nachbar, und der muss doch irgendwas gesehen, gehört haben. Und dann kommt halt sowas wie bei euch, dann macht sich so eine breite Enttäuschung halt wirklich dann.
Man kann natürlich auch Glück haben, ne? Das sind ja dann immer die, die dann sagen, ja, den kannte ich und der war immer total nett. Ich habe den immer, der hat so freundlich gegrüßt auf der Straße und ich würde jetzt nie denken, dass das sind dann so die Töne, ne, die wir dann dabei rauskommen, wenn man bei Nachbarn klingelt. Aber da war das dann doch sehr erfolglos, was die ganze Sache natürlich für uns noch schwieriger gemacht hat, weil man hat ja so den Drang, ne? Als Journalist will man ja berichten und weiß, okay, hier ist jetzt wirklich irgendwas passiert und wir können nichts sagen. Weil natürlich die Polizei nichts sagen will.
Und wer hat euch denn informiert? Das haben wir noch nicht, gar nicht geklärt. War das tatsächlich jemand von der Polizei, ein Anwohner?
Also es ist so, dass man, wenn man so aufgestellt ist, hat man eigentlich immer so, deswegen sage ich, man hat so seine Spezies. Das war damals noch, damals gab es noch nicht so viel digitalen Polizeifunk. Also man konnte hier und da auch noch Sachen mithören. Und wir hatten halt jemanden, der als freier Mitarbeiter da sehr viel unterwegs war, der natürlich halt auch viele Bilder gesammelt hat, auch wenn schwere Unfälle passiert sind oder sowas, die man irgendwie abbilden wollte, dann will man da ja nicht die eigenen Leute hinschicken, weil teilweise sowas ja schon sehr grausam sein kann. Also da muss man schon dafür gemacht sein, um solche Bilder auch zu liefern, ne? Das wissen ja viele immer nicht, weil viele sind immer so sensationsgeil und wollen es irgendwo sehen. Aber dass es auch Leute gibt, die dann wirklich am Unfallort stehen und dann auch solche Bilder überhaupt erstmal herstellen müssen, das kann nicht jeder. Und das war halt so jemand, der das für uns gemacht hat und der da natürlich halt fleißig für sich auch entsprechend sich Informationen beschafft hat, wie auch immer, um relativ schnell dann auch an solchen Unfallorten zu sein oder auch Unglücksorten oder sowas alles. Weil auch da zählt natürlich, ne, der Erste ist natürlich halt der, der es am besten verkaufen kann. Und so läuft es nun mal, ne, so schlimm wie das auch ist, aber so läuft es. Und der hat uns damals informiert, dass da was ist, was Größeres.
Ich wollte es auch gerade sagen, also wie der Druck bei euch muss ja auch unheimlich hoch gewesen sein. Ihr wart sozusagen die Ersten, die da waren. Es gilt ja sozusagen in den Medien, ne, der Erste gewinnt sozusagen und hat dann die Top-Story. Und da ist es natürlich dann ein unheimlicher Druck, da als Erster tatsächlich auch die Sachen herauszufinden, bevor die anderen
dann
Medienvertreter kommen und dann möglicherweise die Story wegschnappen, ne?
Und es ist auch oft so, ne? Also wenn du als Erster schon mal geklingelt hast bei den Nachbarn, dann bist du eigentlich der in der glücklichen Situation, der die meisten Informationen noch bekommt.
Ja.
Wenn nach dir dann halt noch andere Fernsehteams oder auch Radiosender kommen, ne, was ja ganz unterschiedlich ist, oder auch die Zeitung, die wollen ja natürlich halt auch dann irgendwelche Hintergrundinformationen sich einholen, dann haben die natürlich schlechte Karten. Ne? Je später du dran bist, desto blöder ist es, weil natürlich schon welche vor dir waren und irgendwann sind die Leute ja so genervt, dass sie sagen, also ich sag jetzt gar nichts mehr.
Ja, habe ich auch schon erlebt.
Wobei ich glaube, selbst wenn euch jemand weitergeholfen hätte, die Wohnungsmieterin, die die Wohnung ja gemietet hat, war Leila K. damals, hatte mit dem Fall überhaupt nichts zu tun, weil sie hatte die Wohnung ja nur untervermietet, also ja, verliehen an die damaligen Täter. Also geklingelt, nichts passiert. Polizei hat auch nicht wirklich aus ermittlungstaktischen Gründen was sagen wollen. Dann hast du gesagt, gab es eine Pressekonferenz. Wie viele Tage später war die denn oder wie viele Stunden später? Wann?
Ich kann mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, wann das genau war. Wir haben halt nur alle darauf hingefiebert und haben halt gewartet, ne, dass irgendwelche Informationen auch nach außen den Weg finden. Das dauert natürlich immer so lange, wie die Polizei sich damit Zeit lässt, aus ermittlungstaktischen Gründen, was auch völlig in Ordnung ist, weil sie natürlich versuchen, das erstmal irgendwo einzugrenzen. Und sie wissen halt immer, egal was irgendwo, auch wenn irgendwo was passiert, geht man erst dann mit Informationen raus, wenn man auch, ich sag mal, den Täterkreis vielleicht so irgendwo eingrenzen kann, dass man da auch die Möglichkeit hat, noch einen Zugriff stattfinden zu lassen und sowas alles. Ne? Also die versauen sich natürlich ihre Tour nichts von selbst, das ist natürlich logisch. Aber wann das jetzt genau war, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber es kam dann, ich glaube, am nächsten Tag kam die Pressemitteilung mit den ersten Informationen und da ging es dann natürlich dann halt wieder los, okay, was ist da jetzt eigentlich passiert? Man hat dann natürlich halt wieder angefangen, ne, zu recherchieren, rumzufahren, zu gucken. Es wurde ja dann auch so nach und nach klar, wie viele Tatorte sind dort eigentlich mit im Spiel. Weil in Summe waren das ja dann schon einige, weil es war ja die Wohnung in Stuttgart-Ost, es war die Lagerhalle in Bad Cannstatt, es war die Wiese, der eigentliche Tatort, ne, die Streuobstwiese am Rande von Rommelshausen. Es war dann der Neckar, wo ja die Blumenkübel versenkt worden sind und es war ja letztendlich noch der Ort in der Nähe von Marbach, das Waldstück, wo ja dann der Torso gefunden wurde. Also da hat sich halt schon die nächsten Tage ja unheimlich viel entwickelt. Es war auch ein sehr spannender Fall. Ich weiß noch, der Jens Lauer war damals bei der Polizeidirektion in Stuttgart dafür mit zuständig als Pressesprecher. Es war für ihn keine einfache Situation, weil er damals relativ frisch auch dort war und dann gleich mit so einem Fall irgendwie auch nach außen musste, auf dem sich ja je mehr letztendlich bekannt wurde, auch desto mehr hat sich die Presse natürlich wirklich darauf gestürzt. Ne? Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und er ja da teilweise überrannt wurde und er dann auch gesagt hat, also es ist teilweise von Grausamkeit nicht zu überbieten.
Ja.
Und er sich natürlich auch mit vielen Dingen auch einfach schwer getan hat, was das betraf. Und für ihn das, glaube ich, auch nicht unbedingt so die glücklichste Feuertaufe damals war.
Gleich geht's weiter mit Inside LK,
dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
I've been gazing at the ceiling, it's just me and all my demons. I've forgotten how to sleep anymore. Now it's 3 days till the weekend, I'm already falling deep and it feels like we've been here before. When you call my name like a holy ghost, oh, oh, when you slide on me and you take control, oh, oh, when you break my heart, leave me out to bleed, oh, oh, I don't wanna feel a fucking thing. Cause baby, someday soon I get focus, that my fantasies are hopeless, but it seems like I'm in love with the pain. Now all I'm left with is your sweater and your shit all on my dresser. How am I supposed to smoke you away? When you call my name like a holy ghost, oh, oh, when you slide on me and you take control, oh, oh, when you break my heart, leave me out to bleed, oh, oh, I don't wanna feel a fucking thing. Baby, someday soon I get over you. I'm in this hotel room waiting.
hotel room, waiting like a fool. But I don't wanna talk about it, wanna talk about it. No, you know, you know, babe, someday.
Weiter geht's mit Inside LKA,
dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Yvonne Schneider aus Rommelshausen im Rems-Murr-Kreis wurde zerteilt, einbetoniert und im Neckar versenkt. Der Fall hat 2007 in ganz Deutschland für Aufsehen und Erschütterung gesorgt. Unser Kollege Chris Fleischhauer war als einer der ersten Journalisten am Tatort.
Wir können ja nochmal ganz kurz beim Volker Zeiss reinhören. Der hat uns ja auch nochmal gesagt, was in dieser Wohnung im Stuttgarter Osten tatsächlich alles gefunden worden ist.
Wir hatten Baustoffe in Menge in dieser Wohnung, sage ich mal, und blutverdächtige Eintragungen. Das muss ja auch erst über chemische Untersuchungen festgestellt werden. Ist es Blut? Was für eine Art von Blut ist es? Und deshalb war das an diesem Montagabend bis in die späten Nachtstunden weiterhin offen und auch in den nächsten Tagen, bis dann die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen dann vorlagen. Aber parallel haben die Ermittlungen dann schon eine solche Dynamik bekommen, dass wir über die klassische Spurenauswertung dann durch die Ermittlungen schon in einen Vorsprung gekommen sind.
Ja, also da war mehr oder weniger schon klar, okay, muss was Schreckliches passiert sein.
Ja. Es hat natürlich aber auch schon die Zeit gedauert, bis man überhaupt wusste, okay, Zement, was ist da eigentlich passiert, ne? Was hat man da eigentlich gemacht? Und die ganzen Einzelheiten sind eigentlich letztendlich für uns Journalisten erst dann aufgetaucht, als die Gerichtsverhandlung damals war. Ne? Das war so der Zeitpunkt, wo wir natürlich auch sämtliche oder ich sag mal relativ viele Einzelheiten auch erfahren haben, die bis dato ja gar nicht wirklich so bekannt waren, also auch wie Yvonne eigentlich auch zu Tode gekommen ist. Also was ist eigentlich auf dieser Streuobstwiese damals passiert? Und das war dann eigentlich erst in dieser Gerichtsverhandlung eigentlich klar, dass man, die Grausamkeit nochmal eins obendrauf bekommen, dass man gedacht hat, eigentlich wüsste man schon relativ viel, aber das hat uns damals dann nochmal gezeigt, wie bestialisch das eigentlich ablief.
Ja.
Und das Schlimme ist natürlich auch, dass als die drei Haupttäter, das waren ja zum einen Dennis, sein Kumpel Roman und Sessen, die ja die Liste schreiben musste, anhand Dennis dann ja ausgewählt hat, wen er dann töten wird. Und das hat Volker Zeiss auch beschrieben, wie die Vernehmungen denn gelaufen sind.
Die Kollegen kamen aus diesen Vernehmungen und sprachen von dieser völligen Empathielosigkeit, der Abgebrühtheit dieser jungen Menschen, die gegenüber erfahrenen Kriminalistinnen und Kriminalisten im Endeffekt nicht bereit waren, entsprechend sich zu öffnen und über die möglichen Gründe für ihr Verhalten eine Aussage zu machen.
Ja, jetzt warst du ja natürlich auch bei der Gerichtsverhandlung als Journalist mit dabei. Volker Zeiss hat da über die Emotionslosigkeit der drei gesprochen in der Vernehmung. Wie waren die drei denn dann während der Verhandlung?
Also ich kann vielleicht mal eingangs sagen, was das für ein Gefühl ist, wenn man bei so einer Gerichtsverhandlung sitzt, wo es um so einen Straffall geht. Also zum einen war natürlich das so, dass die Sicherheitsmaßnahmen unheimlich hoch waren. Also das ist ja dann auch von Verhandlung zu Verhandlung unterschiedlich. Also da war es so, dass zum einen natürlich halt das Medienaufgebot riesig war. Man damals auch eine Poollösung schaffen musste. Also das Gericht hat per Losverfahren ausgewählt, wer darf bei dieser Gerichtsverhandlung dabei sein und wer nicht. Wir hatten damals Glück, ne? Losglück, und hatte dann dort auch meinen Platz, weil es...
Wer hatte denn eigentlich Pech gehabt? Weißt du das?
Keine Ahnung. Okay. Und da war es dann schon so, ich kann mich noch daran erinnern, ich saß dort auf meinem Platz und es war doch eine recht betretene Stille. Fabienne und auch Pierre, also die Eltern von Yvonne, saßen ja auch im Gerichtssaal. Die waren ja Nebenkläger bei dieser Sache. Und es war schon eine sehr bedrückende Stimmung, bevor es überhaupt richtig losging. Also sonst hat man ja immer noch so eine Wuselei. Ne? Mhm. Da war das dann einfach so, es war einfach ruhig. Und dann hörte man in dieser ganzen Stille, und das werde ich auch nie vergessen, ein Rasseln, so ein Kettenrasseln. Und alle haben sich gefragt, was ist jetzt? Und es gibt halt in diesem Gerichtsgebäude, also in diesem Gerichtssaal, gab es so einen Nebengang, wo dann Dennis reingeführt wurde, komplett gefesselt, also an den Händen mit Handschellen und dann Fußfesseln und ja alles mit Ketten verbunden. Und dieser Gang durch diese Stille in diesem Gerichtssaal war, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, ne? Also wie man das wahrnimmt, wenn man dort sitzt und diese Stille herrscht und dann dieses Kettenrasseln in dem Moment, als er reinläuft.
Also praktisch so, wie man es aus Hollywood-Filmen kennt, ne? So genau. Ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja.
Und er lief damals rein, hatte einen Kapuzenpulli an, auch die Kapuze auf und tief ins Gesicht gezogen, hat auch keinen wirklichen Blick der Sache gewürdigt, ob das jetzt im Saal war oder so. Er hat sich dann einfach nur wortlos hingesetzt, Kopf nach unten geneigt und hat dann auch während dieser ganzen Gerichtsverhandlung ja eigentlich nur physisch stattgefunden.
Mhm.
Und da hat man das dann im Prinzip auch mal so ein bisschen wahrgenommen. Das fängt ja dann an mit dann liest ja die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift und dass man erstmal nochmal so einen Einblick bekommt, ne, wie läuft das eigentlich? Es war damals schlimm, das alles nochmal zu hören. Ich glaube, viel schlimmer war es auch für Pierre und Fabienne, also die Eltern von Yvonne, die sich das ja alles nochmal freiwillig auch angetan haben. Ne? Mhm. Also es stand ja lange nicht fest, werden sie dabei sein bei der Verhandlung, werden sie nicht dabei sein. Sie haben aber so viel Kraft gesammelt, auch im Vorfeld. Ich habe auch mit beiden ein Interview mal geführt, kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was erzählen. Sie waren da natürlich auch entsprechend vorbereitet, ne? Also mit einem Psychologen zusammen hat man auch diesen ganzen Gerichtsprozess auch durchgespielt. Also man hat schon versucht, sie darauf vorzubereiten, weil sie unbedingt dabei sein wollten und durchhalten wollten und nicht irgendwann das Gericht verlassen müssen. Und sie waren da schon sehr gefasst.
Gleich geht's weiter mit Inside LKA, dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Lights down low, just you and me. Yeah. Music's loud, but you're all I see. Yeah. Come a little closer, don't be shy. We ain't got forever, so let's not waste time.
Stay with me, and let it be. Wir begleiten euch durch euren Tag. Egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, im Fitnessstudio oder am Frühstückstisch.
Hitradio Antenne 1 mit den Hits aus den 10ern. Baby,
aus den 20ern.
Und natürlich mit den besten Hits von heute.
Hitradio Antenne 1. Die besten Hits von heute. Die größte Vielfalt.
I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible in the city lights, but I never minded, 'cause I had you by my side. That summer in your dad's old car, this heart and put it somewhere where it's safe from harm, a secret place that only we can go. So when you're far from home, you'll never be too far from my love. She said, your sweetness while I was gone, looking for my missing pieces. When I return, I think that I might die. Oh, if I see you with another love in your eyes. That summer in your dad's old car, we lied when we said we'd be back by midnight. Guess all the big dreams we had, now they weren't meant to last. And put it somewhere where it's safe from harm, a secret place that only we can go. So when you're far from home, you'll never be too far from my love. She said, take
großer Hit werden.
Neu auf der Hitradio Antenne 1 Playlist.
Kamrat, Hug Yourself. Entdeckt neue Musik. Neu.
Bei Hitradio Antenne 1.
Antenne 1. This thing forever. And I ain't even mad about it. It's for the better. Yeah.
inside your lies. Thought I saw the light, but now I see it was never shining for me. I gave too much, I lost my way. But I won't make the same mistake. I'm breaking free, no chains on me. No more falling, now I see. Took my time, now I know. I don't need you, I let it go. Used to chase your love like a dream that fades. Now I wake up strong, I've turned the page. No regrets, I'm on my way. I gave too much, I lost my way. But I won't make the same mistake.
LKA, dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Ein schlimmer Mord sorgte im Jahr 2007 für Erschütterung in ganz Deutschland. Der Zementmord an Yvonne Schneider aus Kernen-Rommelshausen. Drei junge Menschen lockten den damals 19-jährigen Yvonne in eine Falle und prügelten ihn zu Tode. Seine Leiche wird danach zerteilt und in Blumenkübeln einzementiert und danach im Neckar versenkt.
Ja, und gerade haben wir über den Beginn der Gerichtsverhandlung gesprochen und...
Ich habe das, glaube ich, dem Herrn Zeiss auch gefragt. Wir sind ja jetzt am Beginn der Gerichtsverhandlung. Das heißt, laut deutschem Recht ist es ja immer noch die Unschuldsvermutung mutmaßlicher Täter. Wie schwer ist es denn für dich gewesen, sozusagen die Neutralität zu bewahren und ihn nicht, den Dennis dazu vorzuverurteilen?
Also für uns Journalisten ist es ja grundsätzlich immer so ein Ding. Also wir wissen halt auch, ne, also wir kennen unsere Grundsätze, wir kennen unseren Kodex und sowas. Deswegen ist es für uns natürlich sowieso für den normalen Bürger vielleicht eher weniger das, was du gerade gesagt hast, was diese generelle Unschuldsvermutung im ersten Moment betrifft. So gehen wir ja auch damit um. Ne? Natürlich weiß man halt auch, was passiert ist, und man weiß natürlich halt auch aufgrund von Polizeiberichten und sowas, dass es eher ja dann schon im Prinzip auch war. Und man versucht dann eher zu funktionieren, das ist das eine. Ne? Man blendet ja viele Sachen aus, die jetzt vielleicht die Angehörigen oder Beteiligten in der Form nicht haben. Aber man versucht dann schon so ein bisschen denjenigen dann auch zu lesen. Also, ne, also man guckt sich das schon genau an, wie reagiert der auf manche Aussagen auch der Staatsanwaltschaft und versucht das dann halt irgendwo auch so ein bisschen zu bewerten, weil gerade bei solchen Gerichtsverhandlungen sind ja dann Kameras und auch Fotos, das ist ja alles nicht zugelassen. Ne? Also da gibt's ja am Anfang einen Moment, wo im Prinzip die Presse noch erlaubt ist, in dem Sinne, also dass man auch filmen darf, und sobald da der Richter oder jemand vom Ordnungsdienst da auch die Anweisung gibt, dann muss ja die Presse den Raum verlassen und die Akkreditierten, die da sein dürfen, die dürfen drinbleiben, dürfen aber weder Foto noch Tonaufnahmen oder irgendwas anderes machen. Und deswegen versucht man das ja schon alles irgendwie mitzunehmen, sich permanent Notizen zu machen, weil irgendwie muss man es ja auch transportieren. Also ob das jetzt die Zeitung ist, die natürlich dem Leser erklären will, was hat sich in diesem Gerichtssaal eigentlich abgespielt oder beim Radio oder beim Fernsehen, man muss es ja schon irgendwie gucken und deswegen beobachtet man das sehr genau. Und wenn man dann aber in so jemanden schaut, wie das bei Dennis der Fall war, der war einfach, also wie gesagt, der war einfach nur physisch anwesend. Ne? Also der war ansonsten, den hat man nur dort sitzen sehen, aber völlig regungslos und völlig unbeteiligt.
Aber glaubst du, aufgrund von Reue oder aufgrund von, es ist mir alles sowas von egal, was hier gerade passiert?
Das lässt sich halt schwer, weil niemand wirklich weiß, was in ihm da eigentlich auch vorgegangen ist in dem Ganzen. Also man weiß ja auch bis heute nicht so wirklich, was ist auch währenddessen in ihm vorgegangen, auch während dieser Tat. Also wenn man diese Brutalität auch der Tat, weil er ist ja auch, während er ja unvermittelt damals auf Yvonne ja eingedroschen hat mit dem Baseballschläger, ist er ja auch immer wieder zu Sessen und hat sie umarmt und hat gesagt, ich mache das nur für dich, ne? Das ist mein Liebesbeweis und man weiß auch nicht, was hat sie in dem Moment eigentlich gedacht. Ne? Also ich stelle mir, wenn man sich die Situation einfach mal vorstellt, ne, dass da jemand totgeprügelt wird und dann immer wieder der Kontakt auch gesucht wird zur Freundin und dann aber volle Kanne im Prinzip weiter, weil er ist ja am Schluss halt noch mit beiden Beinen oder mit beiden Füßen ja ihm ins Gesicht und in den Körper gesprungen. Da fragt man sich, was geht da eigentlich in einem vor? Ne? Also was ist mit diesen Menschen eigentlich, wo ist da was schiefgelaufen, dass man sowas macht? Und dann auch diese Abgebrühtheit, die ja auch währenddessen noch stattgefunden hat, weil sie haben ja dann den Leichnam genommen, ne? Der lag ja dann noch röchelnd, hat ja dann irgendwann nicht mehr geatmet und dann hat man ja den Leichnam genommen, hat den ja in diese Lagerhalle geschafft. Das war eine Lagerhalle von Ivors Vater. Der ja
von Dennis Vater.
Von Dennis Vater, Entschuldigung, ja, der ein Bekleidungsunternehmen hatte und diese Lagerhalle quasi hatte. Und sie haben sich ja da eine ganze Zeit lang, so wie wir das ja dann später von der Polizei auch erfahren haben, ja gar nicht um diese Leiche gekümmert. Ne? Die lag ja da irgendwo nur rum. Und die haben ja dann irgendwelche Videospiele gespielt und haben sich mit sich selbst beschäftigt, bis dann irgendwann mal dann doch jemand gesagt hat, hey, wir müssen hier schon mal gucken, irgendwie, was wir mit dem machen. Und ich finde das, ob das jetzt ein Schockmoment war oder irgendwas anderes, aber ich finde, das zeigt halt schon relativ viel, wie auch diese kleine Gruppe mit dieser Situation umgegangen ist. Ne? Deswegen lässt sich natürlich auch schwer sagen, gerade in dem Moment, als er dann im Gerichtssaal saß, war es ihm jetzt völlig egal oder war das Reue? Ich weiß nicht, ob da überhaupt Reue im Spiel war oder ob das halt einfach nur dann doch was rein Psychologisches ist.
Hat er gesprochen beim Prozess? Also hat er eine Aussage gemacht? Nein.
Gleich geht's weiter mit Inside LK, dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
I've been living life where the sun's been down. Down so many days I can't even count. Counting on my hand, those who stick around. I'm up in my head, thank God I call you a friend. Cause I got vertigo, vertigo without you. Fuck what I do without you. I got vertigo, vertigo without you.
I got vertigo, vertigo without you. weiter geht's mit Inside LKA, dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Ermordet, zerteilt und einbetoniert, ja, das sind die Worte, die den Fall heute Nacht ziemlich gut beschreiben. Den grausamen Mord an Yvon Schneider aus Kernen-Rommelshausen im Remsmurkreis.
Ja, unser Kollege Chris Fleischhauer war als einer der ersten Journalisten am Tatort und später auch im Gerichtssaal. Gerade haben wir schon über die Gerichtsverhandlung gesprochen und Chris, du hast gerade gesagt, dass einer der Haupttäter vor Gericht überhaupt keine Emotionen gezeigt hat.
Wie waren denn die anderen beiden drauf? Also ich meine, Roman war ja tatsächlich dann der Polizei gesteckt hat, wo die Leichenteile liegen, wo sie die in Neckar geworfen hatten. Der war ja dann zumindest, hat ja irgendwann bei den Verhörungen, ja, ist zusammengeklappt und hat dann eben die Wahrheit gesagt. Erst so konnte ja schlussendlich dann Yvon gefunden werden. Wie waren denn die anderen beiden dann tatsächlich bei der Verhandlung?
In weiten Strecken natürlich auch teilnahmslos. Mhm. Sie waren natürlich halt alle entsprechend auch gebrieft von ihrem Rechtsbeistand. Ne? Das ist ja dann sowieso immer, dass man sagt, okay, ne, also sag besser nichts und so. Also man hat da ja auch lange Zeit auf also gerade von der Verteidigung auf ganz andere Sachen plädiert. Das war ja auch in vielerlei Hinsicht so die Diskussion. Also wie geht man eigentlich mit diesem Fall jetzt auch um? Deswegen waren sie natürlich darauf getrimmt, so wenig wie möglich auch dort irgendwie preiszugeben oder zu sagen. Ne? Das ist dann die Strategie eigentlich auch der Verteidigung.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die drei zu sprechen kommen, wenn man die da sitzen sieht und überlegt sich, was diese drei Menschen einem anderen Menschen angetan haben, hättest du das denen zugetraut, wenn du die einfach so hättest gesehen? Sahen die auch schon so? Also ich meine, manchmal gibt es ja so...
Ich weiß, was du meinst, ja.
Menschen, wo man sich denkt, okay, ja. Dem traue ich sowas zu.
Also jetzt der Sessen und auch dem Roman hätte ich es weniger zugetraut. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, Dennis hatte für mich schon so den Eindruck, wie würde man heute sagen, das ist so ein
Schlägertyp, oder?
Ja, ich meine, er ist ja nie wirklich so richtig aufgefallen mit Straftaten. Ne? Also man weiß zwar, er hat ja im Nachhinein auch seine Mutter geschlagen, alles solche Sachen, aber es sind ja die Dinge, die dann irgendwie häuslich stattfinden. Das sind so Typen, wenn man sie sieht, denkt man, ah okay, dem gehe ich besser vielleicht aus dem Weg. Mhm. Ne? Also so ein Typ war das eher. Also jetzt nicht unbedingt, wo ich sage, das ist irgendwie der große Schwiegermutter-Typ. Mhm. So dass man sich dann natürlich dann schon, ne, die Gesichter anguckt und sagt, ja, okay, das hätte ich jetzt halt auch nicht so gedacht und so. Und weil es ist ja am Ende nicht nur dieser Tötungsakt an sich, sondern es war ja im Prinzip auch das, was hinten dran hing. Ne? Also diese doch über Tage hinweg Abgebrühtheit im Prinzip, das so vertuschen zu wollen, dass es niemand mitbekommt.
Ja.
Und oftmals ist es ja dann immer so, das sieht man ja auch bei anderen Fällen, dass es ja psychisch mit einem was macht, ne? Aber dass man jetzt nicht irgendwie tagelang auf so einem Level ist, dass man das gar nicht so richtig für sich wahrnimmt, ne? Sondern irgendwann kommt man ja schon zur Besinnung und sagt, mein Gott, was habe ich da eigentlich getan? Und da hat man so das Gefühl, das hat da irgendwie nie stattgefunden. Ne? Das hat irgendwie nie, man war dann eigentlich nur damit beschäftigt, okay, wie werden wir den jetzt los?
Genau.
Und dann auch, man ist ja dann gemeinschaftlich in den Baumarkt gefahren, hat ja die ganzen Sachen besorgt, die man brauchte. Ob das jetzt die Blumenkübel waren oder auch um diese Leiche auch zu zerteilen. In 14 Teile waren es am Ende. Also ich kann es mir für mich jetzt nicht vorstellen, ne, weil ich dann einfach sage, okay, irgendwann muss es ja dann doch mal irgendwie Klick machen, dass man gemerkt hat, was habe ich ja eigentlich getan?
Ja, also im Prinzip klingt das ja so jetzt, ne, wenn man das so hört, klingt das einfach so, die haben dann in irgendeiner Art und Weise funktioniert, wenn man das so sagen kann. Also im Prinzip, okay, wir müssen das jetzt weg, wir müssen die Leiche wegschaffen und man hat sich da so einen Plan überlegt und dann hat man irgendwie nur noch funktioniert. So stelle ich mir das jetzt vor, ohne die jetzt.
Ja, und sie hatten ja eigentlich auch keine Idee, ne?
Ja.
Die Idee kam ja durch einen guten Freund von Dennis, 23-Jähriger damals, der ja von ihm ein sehr enger Kumpel war, auch so ein bisschen großer Brudertyp und der ihn ja gefragt hat, hey, und der wusste ja dann davon, ne, was können wir da machen, ne? Und hin und der hatte ja die Idee, dass er gesagt hat, naja, zerteilen, einbetonieren, Neckar versenken. Und dann hat man das getan. Ne? Das war so die Ansage. Dann hat man das getan, ist ja los in den Baumarkt, hat die ganzen Sachen besorgt, hat ja dann angefangen, ihn in der Lagerhalle zu zerteilen. Das Einbetonieren konnten sie dort dann nicht machen, aufgrund der Klamotten, es hätte alles viel zu sehr gestaubt und so. Ne? Also und deswegen hat man ja die ganzen Leichenteile dann in Taschen verpackt und dann über diesen Freund, ne, dessen, das war ja dann eine Bekannte von ihm, die diese Wohnung hatte. So ist man ja an diese Wohnung gekommen und dann hat man ja in dieser Wohnung angefangen, diese ganzen Sachen einzubetonieren. Hat sich damit ja offensichtlich zu viel Zeit gelassen, ne? Deswegen ja auch dieser ganze Verwesungsgeruch, der ja dann stattgefunden hat, und hat ja auch immer mal wieder den Plan geändert, weil den Torso, den wollte man damals ja in eine große Mülltonne einbetonieren, das hat man auch gemacht. Dann hat man mal festgestellt, es ist zu schwer, ne? Kriegen wir gar nicht aus der Wohnung raus, ne? Wie sollen wir das dann halt irgendwo in den Neckar schmeißen? Dann hat man das ja alles wieder rausgeflext.
Und das war übrigens auch der Betonkubus, der dann schlussendlich gefunden wurde von der Polizei. Das, was quasi vom Flexen übrig geblieben ist, weil man gemerkt hat, oh, das kriegen wir gar nicht getragen. Und dann hat ja sogar der Vater von Dennis hat ja sogar mitgeholfen, dann diesen Torso da nach Marbach zu fahren.
Ja.
Also das ist wirklich eine grausame Gemeinschaftstat.
Ja, also ich bin jetzt, wenn ich das nochmal höre, einfach fassungslos, ne, von so viel Skrupellosigkeit. Also es gibt kein anderes Wort. Also selbst skrupellos beschreibt es nicht, was ich jetzt gerade denke.
Ja.
Und oder fühle.
Gleich geht's weiter mit Inside LKA.
Dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Don't fade away. Wait, 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 wait. Don't fade away. Wait, 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 wait. Never saw me like you did. Ooh, you did. Yeah, you did. You looked right through all my broken parts. Ooh, my heart. Yeah, you did. Don't fade away. Wait, 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 wait. Don't fade away. Don't fade away. Don't fade away. Wait. I'm not afraid like I used to be. You brought the light back into me. This kind of love don't just appear. It shakes your soul, it pulls you near. And from the moment that you touch me, ooh, you touch me. You touch me deep like you knew what I was missing. Ooh, you kiss me, and I fell steep. Don't fade away.
Fünf Minuten früher informiert. Hitradio Antenne 1. Die Nachrichten. Baden-Württemberg, Deutschland und die Welt.
Ich bin Zoe Tessovali. Die heftigste Streitwelle seit Jahren erschüttert weiter die Kunden der Lufthansa. An den Drehkreuzen München und Frankfurt fielen in den vergangenen Tagen immer wieder hunderte Flüge aus. Zehntausende Passagiere kamen nicht ans Ziel. Die Gewerkschaft UFO lässt die Flugbegleiter bis heute Abend streiken. Parallel streiken auch die Piloten wieder, heute und morgen. Ein Schlichtungsversuch wurde von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit für gescheitert erklärt. Weitere Streiks stehen bevor. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld. Die Bezahlung von Bundesbeamten soll sich stärker an der Wirtschaft und den Lebenshaltungskosten orientieren. Für den Bund würde das Kosten bedeuten von mehr als 3 Milliarden Euro pro Jahr. So steht es in einem Gesetzentwurf.
Ob bei der Bundespolizei, beim Zoll oder in der Bundeswehr. Viele Bundesbeamte können sich über mehr Geld freuen. Der Bund müsse als Arbeitgeber attraktiv bleiben, sagt Innenminister Dobrindt. Bei der derzeit angespannten Haushaltslage seien gezielte Maßnahmen nötig. Die neue Besoldungsstruktur soll sich deutlich am Leistungsprinzip orientieren und auch an der generellen Lohnentwicklung. Die neue Besoldung geht auch zurück auf ein Urteil des höchsten Gerichts. Demnach haben viele Beamte in Berlin jahrelang zu wenig Geld bekommen. Thomas Bremser, Redaktion.
Die USA zieren ihre Blockade im Konflikt mit dem Iran offenbar konsequent durch. Laut dem zuständigen US-Regionalkommando hat in den ersten 48 Stunden kein Schiff die Sperre durchbrochen. Mehrere Schiffe sollen sogar umgedreht sein, nachdem sie von US-Streitkräften gestoppt wurden. Die Blockade richtet sich gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen wollen. Zum Sport. Bayern Münchens Fußballer haben das Halbfinale der Champions League erreicht. Im Viertelfinalrückspiel setzten sie sich mit 4:3 gegen Real Madrid durch.
Dreimal ist Madrid in Führung gegangen und hätte so nach dem 2:1 der Bayern im Hinspiel die Verlängerung provoziert. Aber dreimal hatten die Bayern auch eine Antwort. Pavlovic, Kane und Luis Diaz konnten immer wieder ausgleichen. Am Ende sorgte Olise mit der letzten Aktion des Spiels noch für das 4:3, womit die Münchner beide Spiele gegen Real gewinnen konnten und im Halbfinale stehen. Da geht es jetzt gegen Titelverteidiger Paris. Erik Ganisch, Sportredaktion.
Das Hinspiel in Frankreich ist dann in 2 Wochen.
Hitradio Antenne 1. Verkehr, damit ihr gut ankommt.
Soweit ist alles ruhig. Eine Gefahrenmeldung von der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe. Vorsicht zwischen Rutesheim und dem Rastplatz Höllberg Nord. Hier liegt Öl auf der Fahrbahn. Ansonsten alles frei. Alle aktuellen Staus und Blitzer findet ihr jederzeit auf antenne1.de oder ganz bequem in unserer Antenne 1 App.
Die Hitradio Antenne 1 Talknacht. Jetzt Inside LKA.
Der True Crime Podcast mit